Helden der Hauptstadt. Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Paris. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helden der Hauptstadt. Wie immer haben wir mittwochs einen Berliner oder eine Berlinerin zu Gast, die sich ihren Traum von Olympia, von den Olympischen Spielen in Paris erfüllen wollen. Und das ist heute Nils Lichtlein. Hallo Nils.
Hallo.
Schön, dass du da bist und damit nicht nur ich weiß, wer du bist, machen wir jetzt mal eine klitzekleine Vorstellungsrunde und starten mit Nils Lichtlein in 60 Sekunden. Alter?
21.
Sportart?
Handball.
Olympiateilnahmen?
Noch keine.
Vorbild?
Steffen Weinhold.
Glücksbringer?
Keine.
Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
Handballschuhe.
Welchen Sport würdest du machen, wenn du kein Handballer geworden wärst?
Wahrscheinlich leider Fußball.
Was war dein größter Erfolg bislang?
ERF-Cup-Sieger.
Und deine größte Niederlage?
Boah, im Final Four jetzt DFB-Pokal gegen Magdeburg.
Wie viele Pokale hast du schon gewonnen?
In der Jugend einige, bisher im Erwachsenenbereich nur ein.
Und wo werden die Medaillen dazu aufbewahrt?
In der Wohnung, überall.
Super, danke dir. Spannend, größter Erfolg, ERF-Pokalsieger, nicht U21-Weltmeister.
Ja, ist ein bisschen schwierig, weil am Ende das immer als bei uns zumindest als Kinderweltmeisterschaft abgestempelt wird von den, sag ich mal, Leuten. Wir haben ja schon einige, die sehr erfolgreich waren, auch im Erwachsenenbereich schon. Deswegen ist es immer schwer zu entscheiden, was man da sagt. Klar ist für Deutschland, glaube ich, auch wenn es nur U21 ist, immer toll zu gewinnen. Aber im Herrenhandball ist das jetzt, glaube ich, noch ein bisschen weniger.
Der kleine Bruder.
Genau.
Dabei war das Turnier so sensationell letzten Sommer. Also das hat ja schon großen Spaß gemacht. Dann darüber reden wir nachher noch ein bisschen. Erstmal würde ich sagen, machen wir eine kleine Zeitreise. Und zwar, weil ich ein ganz spannendes Zitat gefunden habe von Bob Hanning, deinem Mentor bei den Füchsen Berlin, Geschäftsführer der Füchse Berlin. Der hat gesagt über dich, der Junge ist etwas Besonderes. Durch kluge Zeit- und Raumentscheidungen kann er seiner Mannschaft und dem Gegner das Gefühl vermitteln, dass er eine Sekunde in der Zukunft spielt. Und? Funktioniert das?
Schön wär's. Dann wäre das Ganze ein bisschen leichter für mich, glaube ich. Aber freue mich natürlich, solche Worte über mich zu hören.
Wir machen jetzt auch eine kleine Zeitreise und starten damit im November 21. Damals hast du dir eine schwere Bänderverletzung zugezogen und konntest erst ein Jahr später, also im November 22, zurück auf die Platte kehren. Es war eine lange Leidenszeit für dich, in der, glaube ich, auch öfter mal so Zweifel und an der Karriere bestanden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das Problem war vor allem, dass es am Anfang, wie du jetzt schon sagst, eine Bänderverletzung war oder diagnostiziert wurde. Später hat sich herausgestellt, dass außerdem eine Sehne locker, wenn man es jetzt will, war und über den Knöchel gesprungen ist. Und das war sehr schmerzhaft. Und das wurde erst nach 3 Monaten oder so dann festgestellt. Und da fängt man dann natürlich an zu zweifeln, wenn man jetzt schon 3 Monate Reha hat und man eigentlich gesagt bekommt, ja, jetzt soll es wieder gehen und dann ist nichts besser als vorher. Deswegen war das schon mein Tief bisher, würde ich mal sagen.
Ein paar Monate nach deiner Rückkehr standst du mit den Füchsen im Final Four um die European League. Der Titelgewinn stand am Ende im Mai 23. Das ist das, was du gerade auch als deinen größten Erfolg bezeichnet hast. Und dann ging es eigentlich auch Schlag auf Schlag seitdem, würde ich mal so sagen. Juni, Juli 23, U21 Weltmeister und MVP, also wertvollster Spieler des gesamten Turniers. Riesenehre, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und dann noch vor heimischer Kulisse ist, glaube ich, ziemlich einzigartig und ein sehr besonderes Erlebnis.
Das Finale in der Max-Schmeling-Halle, also im Fuchsbau. Ab August 23 hast du dich dann zum Stammspieler bei den Füchsen Berlin, bei deinem Club hervorgearbeitet. Und im November 23 folgte dann die Nachnominierung und dein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Inklusive Tor steht ja auch noch.
Ja, so schnell ging's. Ja, das stimmt.
Damit war es aber auch noch nicht vorbei mit deinem steilen Aufstieg, denn im Januar 2024 folgte dann die EM im eigenen Land mit dir, mit mehreren Einsätzen und auch 3 Toren. Ich verrate wahrscheinlich nichts Neues, aber ein Wahnsinnserlebnis, oder?
Ja, und wie du schon sagst, haben wir ja im Jahr davor noch die Junioren-WM gehabt und den Vergleich zu sehen, was ein Unterschied an Aufmerksamkeit alleine das ist zwischen Männer- und Juniorenhandball ist. Riesig. Wir wurden da auf der Straße erkannt, aber auch medial, muss ich dir jetzt glaube ich nicht sagen, wurden wir da ganz anders verfolgt und auch gesehen. Ja.
Dann könnte man quasi sagen, dass du innerhalb weniger Monate den Schritt vom Junioren zum Mann gemacht hast, um das mal etwas überspitzt zu formulieren.
Ja, wenn du es so sagen willst.
Nee, möchte ich nicht. Das hört sich komisch an. Wir machen mal weiter, denn ab Februar 2024 hattet ihr dann mit den Füchsen diverse Titelchancen. Eine besteht immer noch, und zwar im Final Four um die European League Ende Mai in Hamburg. Und tja, dann folgt für viele die Sommerpause und für dich steht hier ein Fragezeichen, denn im Juli, August folgen die Olympischen Spiele und die große Frage, ob du dir den Traum von Olympia erfüllen kannst. Wie geht's so? Wie ist es so um deinen Traum bestellt?
Ja, es ist schwer, jetzt da irgendwelche Spekulationen rauszuhauen, aber momentan konzentriere ich mich halt noch komplett auf die Saison. Und die Saison läuft, wie du schon sagtest, haben wir noch Chance auf den Titelgewinn im ERF Cup. Außerdem ist die Liga noch nicht vorbei. Wir müssen jetzt noch 3, möglichst 4 Spiele gewinnen, damit wir sicher nächstes Jahr auch Champions League spielen können. Und das ist jetzt der Hauptaugenmerk für mich. Allerdings muss man auch sagen, nächste Woche geht es mit ein bisschen Glück zur Nationalmannschaft. Das heißt, da wird dann der Augenmerk wieder auf Richtung Olympia sein. Ist auch ein bisschen durcheinander, aber ist auch schön. So vergeht die Zeit schneller und das große Ziel ist dann wieder ein bisschen näher vor Augen.
Genau, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, bist du hoffentlich mit der deutschen Nationalmannschaft in Kopenhagen beim letzten großen Sichtungslehrgang, wenn man so will, vor den Olympischen Spielen. 18 Spieler wurden nominiert, davon können aber nur 14 plus ein Ersatzmann mit zu den Olympischen Spielen nach Paris fahren. Das heißt, es gibt 3 Streichkandidaten und wer die sind, das wird man erst dann doch ein paar Wochen vor Olympia sehen. Du sagst gerade hoffentlich, denn du hattest dich vor gut 1,5 Wochen im Spiel gegen Kiel verletzt. Aber bist du optimistisch, dass es bald wieder auf die Platte geht?
Ja, ich hoffe dieses Wochenende. Also es war zum Glück nur eine Adduktorenzerrung. Ist trotzdem ein bisschen nervig, weil man halt nicht zu früh anfangen sollte, damit es dann nicht wirklich knallt und es dann mehr ist. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, aber momentan sieht es gut aus.
Dann drücken wir die Daumen, dass das klappt und all diejenigen, die dann diese Folge nächsten Mittwoch hören, auch dich vielleicht beim Länderspiel gegen Schweden sehen, das dann an dem Sonntag darauf folgt. Dass wir aber überhaupt hier über deinen Traum von Paris sprechen, das macht eben auch deine Rolle bei den Füchsen möglich. Und da gibt es natürlich immer so positive und dann aber, also für dich ist das ja positiv, aber für andere dann vielleicht auch ein bisschen negativ, denn du bist in diese Verantwortung gekommen, weil sich Fabian Wiede und Paul Drucks einfach sehr langwierig verletzt hatten und du plötzlich gefragt warst, aber es ist natürlich auch nicht selbstverständlich, diese Rolle dann ausfüllen zu können. War da auch die U21-Weltmeisterschaft hilfreich, um dieses Selbstvertrauen für so eine Rolle zu haben?
Auf jeden Fall. Im Gegensatz zu letztem Jahr habe ich dann schon gemerkt, dass ich auch mehr Einsatzzeiten will. Das heißt, das Turnier hat mir einfach viel Selbstvertrauen gegeben und das wollte ich dann auch auf die Platte bringen. Und dass Fabi und Paul sich dann in dem Zeitpunkt verletzt haben oder verletzt waren, hat mir natürlich geholfen. War nichts, was ich unbedingt wollte, muss ich zugeben. Es ist schön, wenn wir beide, Fabi und ich, wieder fit sind. Und ja, ich hatte zum Glück mit Matthias Lasse 2 sehr wurfstarke, aber auch sehr spielstarke Spieler neben mir, die mir, glaube ich, auch nochmal einen anderen Blick auf den Handball gegeben haben und das mir auch sehr geholfen haben. Also wenn natürlich auch schwierige Phasen, es lief jetzt tendenziell sehr gut für mich, muss man sagen, aber es gab auch nicht so gute Phasen, sei es im Training, aber auch in Spielen. Und da haben die mir unter die Arme gegriffen und dadurch, dass sie schon so viel Erfahrung haben, ist das dann auch deutlich leichter.
Für all diejenigen, die uns hören und nicht so wahnsinnig tief drin sind im Handball, wollen wir mal kurz erklären, was so deine Position eigentlich ist. Du bist auf der Spielmacherposition im Rückraum unterwegs, bist derjenige, der die Fäden zieht. Man sagt auch gerne der Regisseur und wirst dabei geflankt von Lasse Andersson und Matthias Gitzel. Ja, du musst schlucken, weil es schon krass sich anhört einfach, oder? Matthias Gitzel, Welthandballer.
Ja, ich glaube, er ist momentan der beste Spieler der Welt. Der Titel allein sagt das ja schon, aber auch wenn man ihn jedes Mal spielen sieht, ist das beeindruckend, einfach seine Spielfähigkeit, aber auch seine Torgeilheit und gleichzeitig trotzdem auch das nötige Auge für einen Mitmann zu haben, wenn man gerade mal wirklich komplett frei steht. Und auf der anderen Seite Lasse ist natürlich eine Wurfgewalt, aber trotzdem auch keiner, der nur wirft. Also er ist trotzdem stark im 2 gegen 2 mit dem Kreisläufer zusammen. Und den musst du natürlich noch mehr in der Position bringen als Matthias, der sich viele Chancen selbst kreiert.
Was reizt dich an dieser Position so, an dieser Position, die Fäden zu ziehen und das Spiel zu lenken?
Also ganz abgesehen davon, dass ich in die Position ein bisschen auch durch meine Größe reingefallen bin und die Wurfgewalt dadurch ein bisschen weggefallen ist, ist es natürlich besonders, weil man das ganze Spiel quasi beeinflusst. Du sagst Spielzüge an, du musst dir überlegen, wie reagiert die Abwehr, und das ist dann ein bisschen wie ein, ja, übertrieben gesagt, ein Schachspiel, dass du die Züge des Gegners vorher zu sagen versuchst und dann im richtigen Moment zuschlagen musst. Und das ist natürlich bei einer Sportart wie Handball, die schon sehr schnell ist und athletisch, schon nicht so leicht.
Ich habe zwei verschiedene Zahlen gelesen, 1,82 Meter und 1,83 Meter. Ich würde jetzt durch deine neue Frisur, die du jetzt seit ein paar Tagen hast, mutmaßen, es sind noch 1,82?
Nee, ich würde mich auf 1,84.
Das waren ältere Zahlen, die ich gelesen habe.
Genau.
Okay.
Ja.
Okay.
Nee, irgendwo zwischen 83 und 84, das hängt immer davon ab, wer es misst, aber ich würde es gerne aufrunden. Ja.
Okay, das heißt, wenn du misst, sind es 1,84.
Genau.
Okay. Das ist aber trotzdem für einen Handballsport nicht wahnsinnig groß. Nein, und das ist, glaube ich, auch einfach ein Schicksal, was dich über die Karriere auch begleitet hat, sodass du dich eigentlich immer so ein bisschen von deinem Spiel her anpassen musstest, oder?
Ja, wobei es mir auch, dadurch, dass ich schon immer nicht der Größte war, geholfen hat, weil ich war nicht in der Jugend der Größte und dadurch war ich bei den Herren erst recht nicht der Größte, aber wusste auch, dass ich nicht durch meinen Körper 1 gegen 1 oder Tore werf. Und dementsprechend habe ich mich schon früh darauf spezialisiert, sag ich mal, über Schnelligkeit oder ja, Tempowechsel den Gegner zu verlagern. Und das hilft mir jetzt.
Stelle ich mir auch so in der Jugend, so als Teenager, nicht so leicht vor, oder? Wird man da mal gehänselt, was die Größe angeht?
Okay, so klein bin ich jetzt nicht.
Ja, aber so als Handballer, so im Team. Also weiß nicht, ich denke jetzt gerade an Marco Coppia mit seinen 2,10 Meter. Hm. Also nicht, dass die sich bei den Füchsen gehandelt haben, aber irgendwann in der Jugend mal so.
Hey, okay. Ich war Gott sei Dank nicht der Kleinste.
Okay.
Dementsprechend ist das meistens auf andere gefallen, aber dafür haben wir die Außenspieler. auch wenn da einige auch größer sind als ich da manchmal, aber ja, nee, also ich wurde nie gehänselt und ich habe meine Größe akzeptiert, sagen wir mal.
Es kommt ja auch dann doch darauf an, was man zeigt auf dem Platz. Und das ist bei dir ja dann doch sehr beeindruckend. Dein Onkel und Europa- und Weltmeister Carsten Lichtlein hat über dich gesagt, du bist ein kleines Genie. Dieses Klein möchten wir ausdrücklich nicht auf deine Größe beziehen, sondern vielleicht noch auf die Entwicklungsfähigkeit. Mhm. Aber das Wort Genie ist natürlich schon sehr wohlwollend, oder?
Ja, mega. Also klar, ich glaube, dass ich über Carsten nur das Beste sagen werde und er wird auch nur das Beste über mich sagen. Aber
sonst hängt der Haussegen bei der nächsten Familienfeier schief.
Genau, oder meine Mutter knöpft sich ihn vor, das wäre auch nicht so gut. Nee, aber natürlich freut mich auch das. Ich glaube, Lob ist immer was man gerne hört. Und das ist natürlich toll zu hören von meinem Onkel.
Wir haben irgendwann vor, ich glaube 2 Jahren oder so, auch schon mal drüber gesprochen, wie das so ist, wenn man eben vielleicht nicht die klassische Statur hat zum Handballspielen. Da hast du gesagt, dass du dir zum Beispiel in der Jugend viel so Hüftwürfe angeeignet hast. Ist das was du weiter transportiert hast oder was du dann irgendwann anhand dieser Spielmacherposition auch abgelegt hast?
Nee, nur weil man Spielmacher ist, heißt ja nicht, dass man selber keine Tore wirft. Klar, Hüftwürfe sind einer der Würfe, die natürlich in meinem Repertoire mehr vorkommen müssen als bei anderen Leuten. Und deswegen versuche ich da weiter dran zu arbeiten. Genauso, man versucht ja seine Stärken immer zu verbessern, um da möglichst auf Weltklasse zu kommen.
Man kann sich das ja auch so vorstellen, du stehst da am Kreis und vor dir stehen halt 2 Meter Menschen, die noch die Arme hochreißen. Wie viel sind das dann? Oh Gott, ich kann schlecht schätzen, aber 2,40 Meter, 50 muss man da schon überwinden. Das ist wahrscheinlich einfach nicht so leicht.
Ja, deswegen versuche ich dann eher an der Seite vorbeizuwerfen als rüber.
Genau. So haben wir jetzt auch unseren Hörern so ein bisschen Einblick darin gegeben. Wir haben ihnen gezeigt, was es heißt, auf deiner Position zu spielen, sagen wir es so. Und du hast gerade oder vorhin schon 2 Namen genannt und ich glaube ich auch, die bei den Füchsen eine große Rolle spielen, Paul Drucks und Fabian Wiede, die eben auch so diesen Weg gegangen sind, den du gegangen bist, aus der Jugend über die A-Jugend rein in die Profimannschaft und dann eben auch zur Verantwortung in der Profimannschaft. Bob Hanning hat schon mehrfach gesagt, dass du für ihn auch das Gesicht der Zukunft bei den Füchsen einfach bist. Und beide haben Olympische Spiele schon erlebt. Hast du mit ihnen mal drüber gesprochen?
Tatsächlich noch nicht so ausgiebig, dadurch, dass es, wie gesagt, im Hinterkopf eher ist, als wirklich jetzt vor der Brust. Aber wir haben auch bei der Nationalmannschaft natürlich schon mal drüber gesprochen und sowohl Fabi und Paul, weil das war mit das, was man natürlich als erstes hört, als auch bei der Nationalmannschaft sagen alle, dass Olympia das Größte ist, was du als Sportler erleben kannst. Zum einen siehst du die Sportler schlechthin, also die Weltspitze in allen möglichen Sportarten. Und zum anderen ist es natürlich ein Riesenerlebnis und bei uns nur alle 4 Jahre, was du auch, glaube ich, nicht so oft in deinem Leben erlebst normalerweise.
Mhm. Los geht's für die deutsche Nationalmannschaft am 27. Juli gegen Schweden. Das ist dann die Neuauflage des kleinen EM-Finals, was wir im Januar hatten. Danach sind die weiteren Gruppengegner noch Japan, Kroatien, Spanien und Slowenien. Teilweise morgens um 9 oder 11. Du lachst, interessante Anwurfzeiten, oder?
Ja, jetzt wenn man es mit der Liga vergleicht, das ist ziemlich hart, weil wir sind das, glaube ich, gar nicht gewohnt. Nee. Wir haben normale Spiele nicht vor, also 12 Uhr ist schon sehr selten, normal 14 Uhr und Dienstag oder unter der Woche Spiele können auch mal 18 bis 20 Uhr kommen und da ist 9 Uhr morgens schon echt hart. Ja.
Teilweise ja in der Champions League oder Europa League 12 Stunden später eigentlich erst, ne?
Genau, ja.
Ja, da muss das Frühstück ein bisschen früher angesetzt werden.
Leider ja.
Die Gruppenspiele finden alle auf dem Pariser Expo-Gelände statt, das auch so ein bisschen den Knotenpunkt der Spiele da bilden soll. Und weiter geht es dann am 7. August mit dem Viertelfinale, das Halbfinale am 9. August und das Finale und das kleine Finale am 11. August. Die finden dann allerdings nicht in Paris statt, sondern eine Stunde mit dem Zug entfernt von Paris im Stadion vom OSC Lille. Da passen so 50.000 Fans rein. Handball im Fußballstadion, das kennt ihr ja jetzt mittlerweile auch.
Ja, seit dem Januar, ja. Ja, es ist schwer zu beschreiben. Ich habe leider nicht spielen dürfen auf dem Parkett, als wir in Düsseldorf ein Fußballstadion gefüllt haben. Auch mit 50.000, wenn ich mich
richtig... Das war ein Weltrekord, ne?
Ja, genau. Ja. Mal sehen, ob der geknackt wird. Aber ja, das war einzigartig. Und ich glaube auch, was nochmal ganz anders... in der Jugendsprache würde ich jetzt sagen, kickt, ist, wenn 50.000 Menschen die Nationalhymne singen und du weißt, dass sie hinter dir stehen und dich nach vorne peitschen. Und das, glaube ich, hat uns im Januar mega geholfen. Und ich hoffe, dass allein die Motivation, da wieder in so einem großen Stadion spielen zu können, uns auch wieder nach vorne peitscht.
Du hast den Januar angesprochen, deshalb wollen wir jetzt nochmal ein bisschen auf diese Europameisterschaft gucken. Du hast gesagt, beim Eröffnungsspiel standst du nicht im Kader. Das ist ja auch noch so zum Verständnis, es gibt immer 2 Spieler, glaube ich, ne, die zu viel sind, sage ich mal, für den Spieltagskader und die dann nicht nominiert werden fürs Spiel selbst.
Je nachdem, wie viel man mitnimmt.
Ja. Genau, ja, aber es gibt ja eine gewisse Anzahl, die du nur mitnehmen darfst.
Bei EM durftest du bis zu 3 hinter der Bank haben, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Bei Olympia, wie du schon meintest, sind es halt nur einer und man wünscht sich es nicht zu sein, sage ich mal. Ja.
Na klar, genau. Aber sie sind ja eben auch da, um Verletzungen aufzufangen oder sich vielleicht auch in den Spielstil des Gegners anzupassen. Und beim ersten Spiel saßt du halt hinter der Bank, aber bei den Spielen danach warst du häufig dabei, hast eben auch insgesamt 3 Tore geworfen, ich habe es vorhin schon gesagt. Und es war so ein bisschen spannend, weil ihr wart, ich glaube, 4 Jungs aus der U21-WM-Mannschaft.
kurz überlegt, wer alles, ja.
Genau, und damit wart ihr ja irgendwie auch so die Newcomer, die Neulinge, aber man hat es euch irgendwie auch gar nicht so richtig angemerkt. War es einfach, auch in dieser Mannschaft aufgenommen zu werden?
Klar, also ich glaube, es ist nochmal was anderes, wie du schon sagst, wenn man mit 4 aus einem jüngeren Jahrgang ist, als wenn man alleine da in ein älteres Team geworfen wird. Jedoch muss man sagen, dass alle von uns 4 schon Bundesliga-Erfahrung hatten und haben und auch wirklich schon entscheidende Rollen in den Vereinen spielen und die Vereine auch oben mitspielen teilweise. Dementsprechend kannten uns sowohl die anderen als Gegner als auch jetzt als Mitspieler und es war deutlich einfacher, glaube ich, dadurch aufgenommen zu werden.
Ich habe noch wieder ein spannendes Zitat gefunden. Also ich fand es spannend. Und zwar hat Timo Kastening vor der EM die Mannschaft so ein bisschen vorgestellt und über jeden so ein bisschen was gesagt. Und über dich hat er gesagt, ein absolut aufgeweckter Kerl, der allein über seine Dynamik unserem Spiel sehr viel verleiht. Er sitzt am Essenstisch noch oft daneben und hört lieber zu, bevor er spricht. Ich glaube aber, in ihm schlummert auch ein kleiner Kommunikator. Findest du dich da wieder?
Trifft ganz gut. Ich habe doch immer noch mal Respekt, wenn man natürlich die Person erstmal vom Fernsehen kennt. Deswegen höre ich da, wie Timo sagt, lieber zu. Allerdings finde ich mich auch gerne erstmal in eine Gruppe ein, um zu sehen, wie der Humor ist und nicht da direkt vorne vorzugehen, um dann am Ende zu hören, ja, die mögen dich gar nicht, das wäre schlecht, aber passiert natürlich nicht. Ja.
Zurückhaltung ist ja meistens auch der bessere Ansatz, wenn man neu irgendwo reinkommt. Ja. Anstatt mit der Tür ins Haus zu fallen. Die deutsche Nationalmannschaft im Handball ist auch dafür bekannt, dass sie immer sehr kreativ ist, was ihre Pausenbeschäftigungen angeht. Ich weiß, dass bei den letzten Turnieren sehr häufig Dschungelcamp geguckt wurde, Darts gespielt wurde, Karten gespielt wurde. Wo findest du dich da ein?
Ja, wir hatten eine Tischtennisplatte, da war ich gerne. Darts habe ich auch mal versucht. Da hat mich die Nationalmannschaft so ein bisschen rangeführt. Ja, ich glaube, dadurch, dass wir es werfen gewohnt sind, ist es eine relativ gute Entwicklung, aber da sind manche einfach zu weit weg. Also da sind manche zu gut und da hast du keine Chance. Aber ich versuch's. Versuche mein Glück.
Ja. Ansonsten wird wahrscheinlich auch einfach viel Karten gespielt oder sowas, um nett einfach auch mal runterzukommen, oder?
Genau. Und dann war ich mit Fischi war ich ja ganz gut, der auch aus der Justus, der aus der U21 kam. Da waren wir dann öfter auch nochmal abends zusammen trainieren, weil wir ja auch nicht so viel gespielt haben, muss man sagen. Und das hat uns ganz gut getan. Und da hat man dann auch eine Beschäftigung irgendwo, ja, wenn man zu viel Zeit hat.
Genau, du hast gesagt, Justus Fischer war dabei, Renas Uschins, David Späth und du, ja. Genau. Und ich habe aber gelesen, dass da noch jemand bei war, den du auch schon aus sehr, sehr vielen Nachwuchsmannschaften und Lehrgängen kanntest, und zwar Julian Köster.
Ja, sehr, sehr vielen ist vielleicht übertrieben. Ich war mit ihm 2019 bei der U19-WM, wenn ich mich richtig entsinne. Und da war ich natürlich dann auch ein, zwei Lehrgänge davor dabei. Das war sehr gut. Dementsprechend kennen wir uns jetzt schon ein bisschen und es ist ein sehr gutes und angenehmes Verhältnis. Und auch Juri war da in den Vorbereitungslehrgängen. Der war leider beim Turnier nicht dabei, aber also man kennt sich schon untereinander. Und dementsprechend, da die Abstände unserer Jahrgänge nicht so hoch sind, spielt man irgendwann mal, ob man es will oder nicht, gegeneinander.
Julian Köster hat Paul Drucks uns in unserem EM-Podcast Anfang des Jahres erzählt, muss auch ein sehr angenehmer Zeitgenosse sein. Er hat mal das Zimmer mit ihm geteilt.
Ja, ist er. Kann ich bestätigen. Ist sehr angenehm. Also wirklich, hat einen guten Humor. Kann aber auch wirklich ernsthaft mit einem reden. Und auch wenn man es ihm manchmal nicht ansieht, teilt er auch gerne aus. Ja.
Bist du jemand, der offen auch auf erfahrenere Spieler zugeht, um dir Tipps und Hilfe zu suchen?
Manchmal ist noch die Schwelle zu hoch, aber ich versuch's. Ja.
Das ist ja auch sowas, was bei den Füchsen irgendwie so implementiert wird. Bob Hanning hat das über Jahre aufgebaut, dieser Nachwuchs, der dann rangeführt wird und dann eben auch durch die erfahrenen Spieler mitgenommen werden soll. Ich glaube, Paul und Fabi, wir haben jetzt schon ein paar Mal über sie gesprochen, die haben das schon ziemlich perfektioniert und aufgenommen, weil sie ja selbst wissen, wie es ist, aus der Kaderschmiede zu kommen. Könntest du dir vorstellen, so eine Rolle auch irgendwann einzunehmen?
Klar, auf jeden Fall. Also dafür, glaube ich, kommt man nach Berlin als junger Spieler oder als Jugendlicher in dem Fall sogar noch. Und ja, mit Fabi und Paul ins Gespräch zu kommen, ist nicht schwer. Also du hast quasi den gleichen Weg durchgegangen und du hast das gleiche Ziel. Und dementsprechend hast du da schon mega viel, worüber du reden kannst. Außerdem sind natürlich beide noch Eltern. Das heißt, da gibt es immer ein Thema, worüber es zu reden gibt. Und die helfen einem auch bei egal welchem Problem.
Du bist mit 14 aus Regensburg nach Berlin gekommen. Das ist auch kein Alter, in dem viele darüber nachdenken, das Elternhaus zu verlassen. Ich habe viel auch darüber gelesen, dass das auch für dich am Anfang irgendwie eine Entscheidung war, die du erstmal sacken lassen musstest, bis du sie dann, ich glaube, kurz vor Ende der Sommerferien gefällt hast, wenn ich das richtig gelesen habe damals. Und dann hast du aber nicht viel mehr von Berlin gesehen als die Handballhalle und den Bahnhof. aber hattest du Anpassungsschwierigkeiten oder war Berlin sofort irgendwie eine Stadt, wo du gedacht hast, hier kann ich mich wohlfühlen?
Ich hatte tatsächlich keine Probleme, muss man sagen. Ich hatte aber auch einen Zimmerkollegen, der kam mit mir im gleichen Jahr aus Bayern, bisschen älter als ich, dadurch hat er auf mich aufgepasst. Ich kannte ihn schon aus Bayern, also aus der Handballzeit in Bayern. Und deswegen, ich hatte immer jemanden, an den ich wenden konnte. Ich hatte nie Stress mit irgendjemandem, muss man sagen. Das ist, glaube ich, immer hilfreich. Und ich hatte kein Heimweh. Das war, wenn ich das bei anderen gesehen habe, wirklich hilfreich und sehr erlösend. Ja, im Gegenteil hat es meine Mutter deutlich härter getroffen. Ich bin natürlich noch Einzelkind, was das Ganze verschlimmert. Und ja, allgemein meine Eltern kommen viel nach oben, wenn sie Zeit haben und schauen jedes Spiel auf jeden Fall im Fernsehen, wenn nicht sogar vor Ort an. Da bin ich auch super dankbar, sowohl für Mama als auch für Papa. Und es ist toll, glaube ich, so Leute zu haben. Und deswegen hatte ich vielleicht auch nie die Heimweh, weil ich weiß, dass sie immer für mich da sind.
Du kommst aus einer sehr sportbegeisterten Familie. Dein Papa hat bei Bayern München in der Jugend gespielt. Deine Mama hat, glaube ich, auch Handball gespielt. Dein Onkel haben wir vorhin schon angesprochen. Der hat auch sehr erfolgreich Handball gespielt. Da ist das wahrscheinlich auch so verständlich. Also jeder weiß, dass man auch vielleicht so einen Schritt gehen muss, um seinen Erfolg in diesem Sport zu feiern, oder?
Ja, vor allem, also mein Onkel hat es geschafft, Profi zu werden, obwohl er, glaube ich, sogar zu Hause gewohnt hat. Die hatten viel Fahrerei, aber mein Opa, der auch sehr erfolgreich Handball gespielt hat, hat ihn selbst trainiert quasi dann immer noch extra. Deswegen ist er wahrscheinlich auch so erfolgreich geworden. Dass das in der heutigen Zeit, glaube ich, ein bisschen schwerer ist, weil einfach diese Nachwuchszentren deutlich besser im Trainingsplan und mit der Schule zu kombinieren sind, ist klar. Mein Papa wollte, glaube ich sogar, hat er mir mal erzählt, noch länger gerne auf höherer Ebene Fußball spielen, musste aber wegen seinen Eltern wegziehen. Deswegen, glaube ich, hat der da auch super Verständnis für und der wünscht sich das manchmal, glaube ich, so zurück, dass er das gemacht hätte. Deswegen, meine Eltern sind da, oder meine ganze Familie unterstützt mich da vollkommen.
Du könntest jetzt etwas schaffen, was in deiner Familie noch keiner geschafft hat und das ist eben die Olympiateilnahme. Ich glaube, dein Onkel Carsten Lichtlein hat es mehrfach versucht und hat wirklich, ich habe mehrere Texte gelesen, das tat mir fast in der Seele weh auch. Kurz vorher war dann immer Schluss oder aussortiert aus dem Kader, weil eben nicht genug Plätze da waren. Höchstens irgendwie als dieser Ersatzmann oder sowas. Jetzt könntest du es schaffen, auch wenn du selbst sagst, okay, ich warte erstmal ab, bis die Saison vorbei ist und sowas, ne? Aber ist das auch so ein Punkt, wo du sagst, so, wow, ich könnte der Erste in meiner Familie sein, der bei Olympia ist?
Wäre auf jeden Fall gut, weil ich dann auch was zurückzureden hätte bei Carsten. Ja, auf jeden Fall. Carsten tat mir natürlich mega leid. Ich glaube, er war in Rio der Extramann, der quasi nicht mit dem Team in der im Dorf ist. Mhm. Das ist, glaube ich, schon mal immer hart und deswegen habe ich ja vorher gesagt, man will dann auch spielen. Man ist nicht da, um irgendeine Stadttour zu machen oder sonst irgendwas. Man will dann auch der Mannschaft helfen. Man will spielen, man will seine Arbeit machen und seinem Traum nachgehen im Endeffekt.
Und du meinst, du könntest Carsten dann auch mal ein bisschen Paroli bieten, weil er im Moment derjenige ist mit den großen Erfolgen.
Ja, er hat, ich glaube, er ist Rekordhalter in Spielen in der Bundesliga und ich habe leider gegen ihn kein Tor werfen können, deswegen gibt es da immer, also tendenziell, wenn ich einen Streit anfangen wollen würde, stände es schlecht um mich.
Okay, ja. Das heißt, wir brauchen jetzt diese Olympiateilnahme, genau, um da auch so ein bisschen Gleichgewicht zu schaffen. Verstanden, sehr gut. Wie ist es um deine Französischkenntnisse bestellt?
Ich hatte in der Schule Französisch,
gute
allerdings jetzt die Schule schon ein bisschen her und seitdem nicht so viel geredet. Ich glaube, ich würde mich gerade so zurechtfinden, aber fließend würde ich es nicht nennen. Ja.
Okay, aber damit hast du schon mal Vorteile anderen gegenüber, die vielleicht nur Bonjour und Merci können oder so. Das ist doch gute Voraussetzung. Ich habe noch zwei Fun Facts, die ich ganz spannend fand und die ich unseren Hörern nicht vorenthalten möchte. Und zwar geht es einmal um dein Hobby. Du malst auch gerne. Es soll sogar ein Acrylbild geben, was bei Bob Hanning im Haus hängt.
Ja, also ich habe nach der WM. Ich kann es gar nicht sagen, wann genau.
War auch so viel.
Nee, war nicht nach der WM, war im Jahr davor. Habe ich mich einfach entschieden, dass ich mich ein bisschen ausprobieren will. Und malen bin ich dann über meine aktuelle Freundin drauf gestoßen. Und sie hat mir ein bisschen auch so den Spaß daran übermittelt. Und ich bin ein bisschen darauf hängen geblieben, ist jetzt falsch, aber ja, es ist eine nette Abwechslung, wenn man im Alltag viel oder fast nur mit dem Sport zu tun hat. Und dann sieht man was auf Instagram oder in sonstigen Plattformen und denkt sich so, das sieht gar nicht so schwer aus, kann ich ja mal ausprobieren. Und so kam es dazu. Und deswegen, ja, und irgendwann hat das Bob mitbekommen oder hat es gesehen irgendwo und hat dann gesagt, ja, du machst mir eins, das will ich haben. Und ja, eins hat zum anderen geführt.
War das mit Vorbestellung, was das Motiv angeht, oder war es eher leg los und ich finde das schon schön?
Das hat kein Motiv, also das ist mehr Fließgießtechnik als Malen wirklich gewesen, okay. Deswegen, was daraus kommt, weiß man nie. Ja.
Okay, das heißt, du bist da eher, lebst da eher so den kreativen Geist aus und malst jetzt nicht irgendwie die Szene am See.
Wenn ich das finden würde und sagen würde, hey, das sieht leicht aus zu malen, dann würde ich das auch versuchen, aber traue ich mir noch nicht zu.
Okay, was nicht ist, kann ja noch werden.
Genau.
Und dann, das hat auch nochmal mit Bob zu tun. Bob Hanning ist großer Fan von Rennpferden und Pferdesport. Er hatte sich vor ein paar Jahren schon ein Rennpferd gekauft mit dem Namen Drux the King, angelehnt an Paul. Und es gibt jetzt einen Nachfolger, denn Drux the King musste leider in Sportrente gehen. Ich glaube, es ging gesundheitlich nicht mehr. Also das Pferd, nicht Paul Drux. Nicht, dass mich jetzt hier jemand falsch versteht. Aber der Nachfolger heißt Nils the King.
Ja, das ist schon ein bisschen älter, aber ja, das stimmt. Ja, es ist immer eine Anekdote, die mich viele Reporter oder in vielen Interviews ja, gefragt werde. Ja, ist interessant. Ich war auch schon mal auf der Pferderennbahn, muss man auch sagen. Ist gefühlt ein ganz anderes Zeitalter. Also Leute, wie sich da Leute kleiden oder auch wie die rumlaufen, sich benehmen, ist einfach nicht, was ich als Normalmensch auf der Straße sehe, würde ich sagen. Deswegen ist das auch sehr, ja, eigen, interessant auch auf eine Art und lustig. Ja, und ist eine gute Anekdote immer, ja.
Hoffen wir, dass Nils the King eine ähnliche Entwicklung macht wie Nils Lichtlein. Denn wir haben das ja vorhin in der kleinen Zeitreise einmal gezeigt, was so innerhalb eines Jahres oder innerhalb von anderthalb Jahren alles so möglich ist. Die Frage, ob du das alles schon verarbeitet hast, muss ich dir wahrscheinlich gar nicht stellen, weil ich glaube, das ist schwierig.
Läuft noch, ja.
Genau. Aber, und das ist mir auch während unseres Gesprächs jetzt aufgefallen, du hast auch im Vorhinein, als es dann nach der U21-WM so ein bisschen mit Blick auf die EM und auf die Nationalmannschaft ging, immer gesagt, ja, es ist in meinem Hinterkopf, aber ich konzentriere mich auf den Verein. Diesen Duktus hast du dir beibehalten und diese Art zu denken und voranzugehen und deshalb kann das ja dann auch erfolgsversprechend sein mit Blick auf den Sommer. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du dir deinen Traum von Paris erfüllen kannst und bis dahin fit bleibst. Und ich danke dir für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht.
Dankeschön ebenfalls.
Und ja, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Berliner oder einer neuen Berlinerin mit ihrem Traum von Olympia. Macht's gut!